Pfingsten. Am 15. September 99 hat ein Amokläufer in der Baptistengemeinde 7 Menschen erschossen und 7 weitere verletzt. Das, was ich hier jetzt vorlese, passt genau zu dem, was Bruder Rutz am Sonntagmorgen gepredigt hat von Josef. Ihr gedachtet, Böse zu tun, 1. Mose 50, 20, aber der Herr hat es gut gemacht. Das ist mein Thema. Wir sollten uns nicht erschrecken, wenn schreckliche Dinge passieren. Das ist die Botschaft, die ich hier von dieser Gemeinde weitergeben möchte, die ich aber auch gleichzeitig an dem anschließe, wo Bruder Rutz am Sonntag vielleicht stehen geblieben ist. Wenn schreckliche Dinge passieren, wir sollen nicht erschrecken. Bitte jetzt passt auf, das war Timing Gottes, was dort passiert in dieser Gemeinde. 7 Menschen starben, das ist schrecklich. Und 7 wurden verletzt, ist auch schrecklich. Aber ich will hier ein Geheimnis Gottes, wie Gott im Hintergrund arbeitet, was die Medien nicht verbreitet haben, was die Zeitung nicht geschrieben hat, was bei uns in der Presse nicht durchgekommen ist, aber was Gott getan hat. Bitte hört gut zu. 7 Verletzte und 7 Tote. Der Tag, an dem es passierte, war es ein Gebetstag in der Gemeinde, und zwar ein nationaler Gebetstag war es, in den USA drüben, und das Thema des Gebetstages war, wir stehen uns an der Fahnenstange, oder wir stellen uns an der Fahnenstange, also praktisch Glaubensfahne. Und sie haben eine Fahne aufgestellt auf dem Hof, Gemeindehof, und wir stellen uns unter der Fahne Gottes, unter der Führung Gottes. Es war ein national weiter Gebetstag. Der Teufel greift an, wenn Volk Gottes betet. Aufpassen. Wenn wir, was wir Gott tun, wir haben die Tür draußen streichen müssen, weil wir hier gesegnete Gottesdienste haben, hat der Teufel mit der Sprühdose gearbeitet. Mehr kann er nicht tun. Der Löwe kann brüllen, das ist alles, was er kann. Aber er ist aktiv. Wenn Gott uns segnet, ist der Teufel aktiv. Nur nebenbei. Sie haben sich versammelt unter der Fahnenstange und haben zu Gott gebetet, um Erweckung für Amerika. Um Erweckung für Amerika haben sie gebetet. Bitte passt auf, was passiert. Worüber die Medien jedoch nicht berichtet haben, das, was dort geschah, was der Amokläufer angerichtet hat. Unser Pastor ist in dieser Internetbotschaft drin. Unser Pastor Bruder Al hat gebetet, dass Gott alles Notwendige tun würde, um den Dienst der Gemeinde in Wedgwood zu erweitern. Also, dass der Dienst der Gemeinde ausgebreitet wird. Das war das Gebetsanliegen, das der Pastor dort hielt in der Gemeinde. Unsere Gemeinde ist ein Modellbeispiel dafür, wie man einen Standort nicht aussuchen sollte, denn man kann es kaum, diese Gemeinde dort kaum finden. Kein Mensch wusste bis jetzt, wo diese Gemeinde ist und wo sie lebt. Aber sie beten, Herr, mach uns zum Segen für ganze Nation. Das war ihr Gebetsanliegen. Und jetzt Hinweise auf die Herrschaft Gottes während des Amoklaufes. Um den Gemeindesaal zu betreten, musste der Amokläufer durch den Spielplatz gehen, der normalerweise zu dem Zeitpunkt mit Kindern voll besetzt ist. Doch aus irgendeinem Grund war jede einzelne Sonntagsschulklasse verspätet. Jede Sonntagsschulklasse war zu spät. Kein einziges Kind hatte es bisher zum Spielplatz geschafft. Er schoss über 100 Kugeln in eine Menge von über 400 Menschen, doch nur 14 wurden getroffen. Er hatte noch 60 Kugeln bei sich, die er nicht abfeuerte. Er warf noch eine Röhrenbombe, jedoch fiel der Unterteil runter und die Bombe explodierte nicht. Eine der verletzten Jugendlichen, die eine behinderte Freundin mit ihrem eigenen Leib schützte, hat Skoliose, eine verkrümmte Wirbelsäule. Die Verkrümmung in der Wirbelsäule lenkte die Kugel von den wichtigen Organen weg und bewahrte sie so vor schwerer Verletzung. Diese verkrümmte Wirbelsäule, ein Wunder. Weil der Notruf über Polizeifunk ankam, wurden die Rettungsfahrzeuge sofort losgeschickt, ohne kostbare Zeit bei der üblichen Bestätigung der Echtheit des Anrufs zu verlieren. Einer der Anwesenden im Saal war ein Rettungssanitäter und er konnte das Bluten verhindern und Verletzte stabilisieren, bis der Rettungswagen kam. Kindermitarbeiter konnten die Kinder aus dem Gelände leiten, ohne dass die Kinder die Opfer und das Blut sehen mussten. Jeder Kindermitarbeiter und Arbeiterin blieb bei seiner oder ihrer Klasse, obwohl jeder auch eigene Kinder im Gebäude hatte. Einige hatten eigene Teenager im Saal. Kein einzelner verließ den Posten. Kein einziger der Erwachsenen, die starben, hatte Kinder. Kein einziger der Erwachsenen, die starben, hatte Kinder. Alle 7, die gestorben sind, waren nicht nur Christen, sondern mutige Christen, die ihren Glauben leidenschaftlich auslebten. Also Mitglieder der Gemeinde. Ihr gedachtet, Böses mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich viele Leben zu retten. 1. Mose 50. Was hat Gott bei diesem Amoklauf getan? Viele Konfessionen haben sich zusammengetan, um Hilfe und Unterstützung zu bieten. Ein Beispiel ist die Methodistengemeinde, die am folgenden Sonntag 15 Mitarbeiter schickte zu der Gemeinde, um unsere Kinderstunden zu halten. Sie wollten nicht, dass unsere Gemeindemitglieder den Gottesdienst verpassen mussten, weil sie sich um die Kinder kümmern müssten. Eine Gemeinde aus Tulsa, Oklahoma, 5 Autostunden entfernt, fuhr am Sonntag zu uns und marschierte betend während des Gottesdienstes um unser Gemeindehaus. Die Polizei pflanzte neue Blumen in die Blumenbeete, noch bevor wir sonntags zum Gottesdienst kamen. Jetzt kommt's. Wir hatten über 10.000 E-Mails, 5.000 Karten und über 60.000 US-Dollar von überall von der ganzen Welt bekommen. Al-Medarid, unser Pastor, hat ständig ein Mikrofon vor die Nase gehabt und immer wieder eine hervorragende Antwort gegeben über den Grund unserer Hoffnung. Auf Larry King Live, einer der bekanntesten Talkshows in den USA, hat er das Evangelium sehr schön dargestellt, als der amerikanische Vizepräsident Al Gore ihm eine Frage dazu stellte. Durch die Fernsehberichte und die Interviews haben über 200 Millionen Menschen durch diese Tragödie das Evangelium gehört, nationalweit. 15.000 Menschen kamen zu einem überkonfessionellen Gedenkgottesdienst in ein örtliches Sportstadion. Bruder Al, also der Pastor der dortigen Gemeinde, gab eine sehr ernsthafte und herausfordernde Botschaft und rief auf zu einem Tag des Fastens und der Selbstprüfung am Montag, den 20.09. auf. Der Gottesdienst wurde vollständig auf dem Sender BR 820 übertragen, also einem Lokalsender oder texasweiten Sender, der den Großteil von nördlichen Texas erreicht. Der gleiche Sender hat die erste Pressekonferenz unseres Pastors wiedergesendet. CNN sendete den Gedenkgottesdienst ebenfalls live, erstaunlicherweise, weil die Familie eines der Opfer in Saudi-Arabien lebt und arbeitet, erlaubte das Land, also Saudi-Arabien, den Gottesdienst auch dort auszustrahlen. In Saudi-Arabien ist es verboten, auf der Straße den Namen Jesus zu nennen. Aufgrund der CNN-Sendung übergaben nachweislich 35 Menschen in Japan ihr Leben Jesus Christus. Als Präsident Clinton schließlich zu ihm durchkam, ein anderer Bericht, endete Bruder L., der Pastor, das Gespräch, in dem er um Erlaubnis bat, für Clinton und seine Familie beten zu dürfen. Nach diesem Anschlag. Am nächsten Tag trafen sich Schüler in mehreren Schulen um ihre Fahnenstangen. Bei einer Schule übergaben 25 Schüler ihr Leben Jesus Christus. Bei einer anderen waren es 110 Kinder. Eine Lehrerin führte 22 Schüler zu Christus in ihrem Klassenzimmer nach dem Gespräch, was dort war. Christliche Lehrer überall im nördlichen Texas konnten mit ihren Schülern plötzlich über das Evangelium ganz frei reden und mit ihnen beten, obwohl es in Amerika verboten ist, mit Kindern in der Schule zu beten. In Bullison werden Gebet und Bibelworte über die Haussprechanlage weitergegeben. An der Ostküste der USA, wo die Gebetsaktion, wir sehen uns an der Fahnenstange wieder, wegen des Hurrikans etwas verspätet, kamen die Schüler in Rekordzahlen zum Gebet. Gouverneur Bush, Kandidat der Republikanischen Partei für das Präsidentenamt, kam leise zum Haus unseres Pastors, während der Pastor und die hauptamtlichen Mitarbeiter sich trafen und beteten, und er machte beim Gebetstreffen mit. Dies war nicht politisch motiviert. Nur die den hauptamtlichen Mitarbeitern nahestehenden hörten davon, die Medien erfuhren nichts. Gouverneur Bush hat unseren Pastor jetzt mehrmals besucht und Bruder Al, der Pastor der Gemeinde, hat einen Einfluss auf ihn. Stellt euch nur den Einfluss unseres Pastors vor, wenn Gouverneur Bush zum nächsten Präsidenten gewählt wird. Ich nehme das, was ich aus dem Internet rausgenommen habe, was sie dort hier geschrieben haben. Die Gemeinde hat so viele E-Mails bekommen, die uns fragen, wie wir Hoffnung haben könnten und weitermachen können. Es gibt ganze Teams von ehrenamtlichen Mitarbeitern jetzt, die einfach diese E-Mails beantworten. Meine Freundin Jodi hat seit Jahren für ihren Mann gebetet. Sie und ihre 4-jährige Tochter waren an jenem Abend in der Gemeinde, wo diese Schüsse fielen. Vor 3 Tagen gab ihr Mann Scott sein Leben Jesus Christus. Wir haben oder hatten über 70.000 Besucher auf unserer Webseite, die den Heilsplan Gottes in verschiedenen Sprachen darstellt. Die Gemeindeglieder der Vektor-Gemeinde sind dabei, zerbrochene Beziehungen in der Gemeinde wiederherzustellen, also die Lokalgemeinde, und sie erleben geistliche Erneuerung. Das sind nur einige von den Wundern, die geschehen sind. Die Gnade Gottes ist fast überwältigend. Mit jeder Kugel wollte der Amokläufer ein Leben nehmen. Doch Gott hat es umgedreht und für jede abgefeuerte Kugel mehrere Leben gerettet. Der Glaube derer, die gestorben sind, hat sich mehrfach vervielfältigt. Römer 1, Vers 8. Ich danke meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt hört. Wir fragen uns manchmal, warum dies und jenes passiert. Vielleicht zeigt diese Geschichte hier, dieses Ereignis, was jetzt erst so kurz zurückliegt, wie Dinge sich ereignen. Wir möchten heute ganz besonders für die Angehörigen der Familien beten, die um die Leute trauern. Aber wir möchten auch um den Sieg Jesu einfach beten heute Abend. Und ich möchte einfach einladen. Ich denke, mich hat es ins Gebet getrieben. Ich sage, Gott, du bist heilig und gerecht. Wir sehen nicht hinter der Fassade, was dahinter passiert und was für eine Frucht, für eine Ewigkeitsfrucht herauskommt. Die Menschen gedenken, Böses zu tun. Gott macht es gut. Das ist Gottes Finger, Gottes Handeln, Gottes Wirken. Nicht, lasst uns aufstehen und wir wollen einfach Gott preisen. Wir wollen Gott danken. Wir wollen ihn rühmen. Herr, du hast diese Gemeinde dort in weiten Texas benutzt, um einfach das Evangelium über Internet und überall zu benutzen und einfach deinen Namen bekannt zu machen. Vieles ist nicht in den Medien bekannt geworden, aber Herr, und ich jubel und jauchze, dass du über die Medien doch das Wort gebracht hast. Nach Saudi-Arabien, in die arabische Welt und überall, wo man CNN empfangen kann, dass man einfach diese Sendung gesehen, gehört hat und das ohne ein Pfennig Geld. Herr, umsonst. Gewiss haben Menschen ihr Leben bezahlt und wir segnen die, die jetzt um ihre Familien trauern, um Familienmitglieder trauern. Herr, sie haben eine Saat in der Ewigkeit und sie haben eine Frucht in der Ewigkeit und sie haben eine Ernte für die Ewigkeit gebracht. Ihr Leben hat sich gelohnt. Ich danke dir, Vater, und ich preise dich und rühme deinen Namen. Und wir sehen auch hier die Fortsetzung der Gedanken auch in unserer Mitte. Der Teufel greift uns an, möchte uns ruinieren und Schaden zerstören. Aber der Sieg des Herrn ist ewig. Halleluja. Der Herr siegt, der Herr triumphiert, der Herr kommt zu seinem Recht, auch über Leid und Schwierigkeiten. Danke, Jesus. Halleluja. Wer ist berührt und wer möchte einfach in seinen Worten ein Gebet sprechen heute Abend? Fühl dich frei. Ja. Ja. Und eine Seele ist mehr wert als alles Gold dieser Welt. Ja. Ja, Herr. Du kannst uns benutzen, Herr. Du hast diese Gemeinde benutzt, dort in Texas. Und du benutzt auch uns hier in Berlin, Herr. Auf deine Art und Weise. Und es kommt anders, als wir denken. Aber es kommt so, wie Gott es haben will und wie Gott in kurzer Zeit viel erreicht. Also 70.000 hier Anfragen im Internet oder so und so weiter, das ist ja nicht normal. Da musst du schon schön werben und schön die Werbetrommel rühren und einladen und so weiter. Und dann auf einmal diese Nachfrage nach Gott und dann dieses Betroffensein, dass plötzlich Menschen sagen, ja, wir wollen. Ich will noch als Fortsetzung, diese Geschichte liegt natürlich schon 40 Jahre zurück. In Südamerika sind 5 junge Männer und Ehemänner, die haben sich entschlossen, wir gehen zu den Auka, zu einem wilden Stamm in Südamerika im Amazonasgebiet. Die sind noch Kopfjäger. Wir wollen ihnen das Evangelium bringen. Sie haben sich entschlossen, dorthin zu gehen als wirklich Bibelübersetzer. Sie haben erforscht, sie haben Kontakte geknüpft, Geschenke abgeworfen und dann landeten sie. Und ihr Einsatz hat genau 2 Stunden gedauert. Sie sind von den Speeren der Wilden umgebracht worden. Ähnlich vielleicht wie diese Geschichte. Es war ein Schock, es ging durch die gesamte christliche Welt ein Schock. 5 junge Männer, Studium fertig, sie haben Sprachen studiert und sich vorbereitet, die Bibel zu übersetzen in diese Sprache der Eingeborenen, Kultur den Leuten zu bringen und dann 2 Stunden Einsatz und dann ermordet. Schrecklich. In dem Jahr oder kurz nachdem diese Nachricht weltweit verbreitet wurde, haben sich 2000 junge Leute gemeldet in die Mission. Das war das Ergebnis, dass sie gesagt, und die wirklich Bibelübersetzer haben inzwischen nach diesem Tod dieser jungen Leute 1700 Bibeln übersetzt. Oder Neue Testamente und Bibelteile. Nach dem Anschlag. Die wirklich Bibelübersetzergesellschaft ist bekannt geworden. Und die 5 Leute haben ihr Leben gelassen. Und einer der Frauen, und das ist das Bewegendste und Ergreifendste, einer dieser Frauen von den Ehemännern, die ermordet worden sind, ist zu den Aukas gegangen und hat den Mörder zum Herrn führen dürfen. Den Mörder ihrer Männer zum Herrn führen dürfen. Ohne Bitterkeit, ohne Groll, Vergebung Jesu bringen können. Das ist Evangelium. Das ist Reich Gottes. So, wir wissen Gottes Wege nicht und fragen, warum das alles. Ich habe euch kürzlich eine Statistik gelesen oder vorgelesen aus dem Anfang des Jahrhunderts. In China, in einem Staat, da wurden 10 Christen niedergemetzelt. Komisch, warum ich das sage heute. Weiß ich nicht. 10 Christen niedergemetzelt. Missionare, englische Missionare. Als die Nachricht London erreichte und die Missionsgesellschaft erreichte, da wurde auf der Konferenz gefordert, man müsste die Regierung einschalten, Rache fordern. Und dann stand der Missionsdirektor auf und sagte, nein, das steht uns Christen nicht zu, Rache zu fordern. Wir müssen Vergebung bringen. Und dann haben sie einen Gottesdienst in London abgehalten, einen Gottesdienst abgehalten, wo sie diesen Mördern in China vergeben. Und wo die gläubigen Angehörigen der Missionare, die ermordet worden sind, aufstanden und sagten, wir vergeben unseren Mördern. Standen sie nacheinander auf. Und dann verging ein Jahr. Nach einem Jahr hat die Gemeinde Jesu, die dort eigentlich ausgelöscht werden sollte, einen explosiven Wachstum gehabt, dass die nach einem Jahr 100.000 Bekehrte oder Taufen hatten. Also Bekehrungen. Also, was hat der Tullian einmal gesagt? Das Blut der Märtyrer ist das Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist das Same der Kirche. Das war also nur aus diesem Zeugnis oder die Ableitung. Heute Abend möchten wir uns Gedanken machen über Verführung, dass wir nicht verführt werden. Wir werden ja manipuliert, das ist sowas Furchtbares. Wir bekommen so viel Nachrichten, so viel Information, das ist alles aufbereitet und aufgearbeitet. Ich möchte nur die Ölkrise euch als Beispiel nehmen. Ihr könnt euch noch erinnern, 1973, plötzlich hieß es, es gibt bald kein Öl und Heizöl ist teurer geworden, alles ist teurer geworden. Eine Energiekrise wurde inszeniert. und diese Energiekrise auf das Publikum losgelassen, obwohl es genug Öl vorhanden war. Und dann hat man die Notlage genützt, die verlogene Notlage genützt, Umweltschützer auf den Plan gerufen, Regierungen in Bewegung gesetzt, Ölgesellschaften verdächtigt und gesagt, ja, die sind schuld an allem und so weiter. Und die haben dann ihre Preise getrieben und so weiter. Alles künstlich gezüchtet. Und dann passierte noch etwas, dieser Yom Kippur-Krieg in Israel. Und das ist auch Manipulation. Die Israeliten, obwohl sie es nicht mussten, sie hatten ihre Soldaten ein Stück weit zurückgezogen aus der arabischen Positionen, sodass die Araber gefordert waren, anzugreifen. Das war kein Zufall. All das, wenn man jetzt heute die Geschichte nach 20 Jahren liest, war kein Zufall, sondern eine perfekte Inszenierung. Sollte es so aussehen, als wenn die Araber die armen Israeliten überfallen haben, was jetzt nicht der Fall, das war alles inszeniert, damit weltweit Ölverknappung gespielt werden kann, wobei das nicht wahr war. Denn inzwischen sind Schiffe vollgetankt auf dem Ozean gewesen. Während des Ölembargos waren 474 Schiffe voll mit Öl unterwegs auf den Weltmeeren. Also es war nicht knapp. Und dann konnte man große Gewinne machen, eine Scheinkrise war es. Und in der Zeit der Ölkrise sind die Benzinpreise um 500% gestiegen. Eine Verlogenheit. Und wir werden so ständig manipuliert. Und wie gehe ich dagegen vor? Was tue ich, damit ich als Christ gegen den Strom schwimmen kann, meine eigene Meinung bilden kann? Darüber möchten wir uns Gedanken machen. Und du solltest ein Dickschädel sein. Eine dicke Stirn haben. Du solltest wissen, was du willst, an was du glaubst. Du solltest überzeugt sein von deinem Erlöser, von deinem Herrn Jesus Christus. Ich lese Jesaja Kapitel 3. Jesaja Kapitel 3. Und ich möchte euch einladen, die Bibel mitzulesen. Ja, ich habe noch eines vergessen. Am Sonntagabend haben wir unser Bibelkurses noch. Und ich lade alle, die jetzt an dem Bibelkurses mitgemacht und haben und mitmachen möchten, ganz herzlich ein, dass sie hier am Sonntagabend um 19 Uhr kommen. Jesaja Kapitel 3, da möchte ich Vers 12 lesen. Mein Volk, seine Herrscher sind voller Willkür, Wucherer beherrschen das Volk. Mein Volk, deine Führer führen dich in die Irre, sie bringen dich ab von dem richtigen Weg. Der Herr steht bereit, um Recht zu sprechen. Er steht da, um sein Volk zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten und den Fürsten seines Volkes. Ihr habt den Weinberg des Herrn geplündert. Eure Häuser sind voll von dem, was den Armen geraubt ist. Wie kommt ihr dazu, mein Volk zu zerschlagen? Ihr zermalmt das Gesicht der Armen, spricht der Herr der Heere. Mein Volk, deine Tröster verführen dich, sagt der Jesaja, hier der Prophet. Höre und achte, was heutzutage an Verführung Land auf Land abgewickelt wird. Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die Verführung ist so groß. Um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt werden. Wenn du nicht richtig stehst und nicht im Wort Gottes gegründet bist, ich habe schon Schwierigkeiten und ich glaube, dass ich meine Bibel kenne, zu wissen, was Recht und Unrecht ist. Was gut und was schlecht ist. Was man akzeptieren kann und was man nicht akzeptieren kann. Und ich glaube, ich stehe schon richtig. Und ich kenne meine Bibel. Und ich predige schon über 30 Jahre aus der Bibel. Und habe mehrere Male, einige Dutzend, die Bibel schon durchgelesen. Ich kenne meine Bibel, glaube ich, aus dem FF. Und nicht nur in Deutsch, sondern auch in den Originalsprachen zum Teil. So, und ich komme in Schleudern. Und manchmal frage ich, was ist richtig, was ist falsch? Was willst du? Was will der Otto-Normalverbraucher? Was will der Durchschnittschrist, der Namenschrist? Wo will er hinkommen? Kein Wunder, wenn die Leute heute irre werden und Sektenbeauftragte brauchen und Beauftragte für Weltanschauungsfragen brauchen und nicht mehr zurechtkommen, weil einfach die Verführung so groß ist. Und die Verführung ist nichts Neues, es gab es schon zur Zeit der Apostel bereits. Durch Schmeichelei werden Menschen verführt, durch selbsternannte Helfer. Und wer möchte sich nicht helfen lassen? Ihr habt festgestellt, der Teufel gibt dir 10.000 Mark und nimmt 100.000 Mark mit. So arbeitet er, wenn du genau hinguckst. Er gibt dir etwas, er verspricht dir etwas, er verheißt dir etwas und dann holt er es 10-mal und mehr zurück. Diese selbsternannten Helfer, das Typische für die falschen Propheten ist, dass Gott sie nicht schickt und sie gehen trotzdem. Und deshalb pass auf, wenn du in das Licht geführt wirst. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie du dich schützen kannst, absichern kannst gegen falsche 50er. Zuerst einmal, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe ein Wort von Gott für dich. Da bin ich schon immer skeptisch. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich möchte dir helfen, wobei ich überhaupt gar keine Hilfe brauche. Wenn ich Hilfe brauche, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du gar keine Hilfe brauchst oder wenn dir Probleme einsuggeriert werden, bei dir ist das und das. Und am Schluss, und du weißt es nicht, dass das und das bei dir ist. Und dann viele Probleme, die heutzutage passieren werden oder stattfinden, die werden einsuggeriert, hineingeredet. Ich fange damit schon an mit dem ganzen Ahnenkult. Ja, deine Vorfahren, deine Großmutter und Urgroßmutter und Ururgroßmutter, die hast du noch gar nicht gesehen, die kennst du nicht einmal. Von der hast du wahrscheinlich nicht einmal was gehört. Aber die könnte mit dem Teufel im Bund gewesen sein. Gewiss könnte sie das gewesen sein. Aber weißt du, und dann fängst du an zu grübeln und nachzudenken. Wir sollten aufhören mit dem religiösen Seelenstriptease, wo wir da so Ahnenkult betreiben, bei den Vorfahren Fehler suchen und so weiter. Wenn irgendwas, etwas da ist, zeigt uns Gott. Dann wird es uns ganz klar bewusst und dann weiß ich's als erstes, nicht die anderen. So viele Menschen werden hinters Licht geführt. Ich habe in Heilbronn eine furchtbares Ehepaar in der Gemeinde gehabt. Die haben geheiratet. Oder die waren, als ich die Gemeinde übernommen habe, waren sie schon in der Gemeinde. Die haben geheiratet, weil eine Schwester prophezeit hat, im Februar, dann und dann wirst du heiraten. Hört Gott bitte zu. Ja. Und ihr passt zusammen und im Februar wird ihr heiraten. Was hat der Esel gemacht? Der hat im Februar einen Hochzeitstermin bestellt und hat angenommen, diese Frau werde ich heiraten im Februar. Und sie haben im Februar geheiratet. Aber diese Ehe war Mord und Totschlag. War keine glückliche Ehe, keine gesegnete Ehe. Denn die wussten nur aufgrund der Schwester, dass sie zusammengehören. Aber die wussten nicht von ihrem Herzen, dass sie zusammengehören. Und die sind auch hinterher geschieden worden. Die Frau hat nachher Krebs gekriegt und ist gestorben am Krebs. Weil sie das nicht mehr verkraftet hat. Wer hat sich getäuscht, Gott oder wir? Gott hat nicht geredet. Glaub mir doch nicht, dass Gott interessiert ist, wann ich heirate. Ich lege meinen Hochzeitstag fest. Mein Geburtstag konnte ich nicht festlegen und meinen Todestag kann ich auch nicht festlegen. Aber meinen Hochzeitstag kann ich selber festlegen, wann ich heiraten will. Und werde ich mit meiner Frau durchsprechen und dann werden wir dann und dann heiraten. Haben auch geheiratet. So, es gibt Dinge, die wir festlegen und die in unserem Entscheiden steht. Und ich weiß als erstes, und wenn jemand zu dir kommt und eine Prophetie ausstößt, was glaubt ihr, wie viele Leute zu mir kommen? Wie viel Post und Briefe ich bekomme? Euch stehen die Haare zu Berge, was ich alles so an Informationen bekomme. Der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mir gesagt. Und so, so viele Leute melden sich an und möchten hier predigen. Es ist gut, dass der Herr dies gesagt hat, dass du bei mir predigen solltest. Aber er hat es mir noch nicht gezeigt, dass du bei mir predigen solltest. Er muss es mir zeigen. Und nicht nur dir. Ich muss dich einladen, ich muss dich bewirten, ich muss gucken, dass Leute kommen und so weiter. Du kommst und predigst. Manchmal fällt man rein und glaubt man, der Herr hat ihn geschickt. Und man merkt hinterher, dass der Herr ihn nicht geschickt hat. Und man ist traurig. Denn er war kein Segen. Die Leute sind nicht berührt worden, wenn jemand kommt, wo der Herr nicht geschickt hat. Es ist so wichtig, dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören und uns nicht von Menschen manipulieren zu lassen. Auch nicht von Frommen, auch nicht von Heiligen. in das Licht führen. Denn wenn es möglich auch die Auserwählten mit der Verführung hier, wenn es möglich auch die Auserwählten, die anderen hat der Teufel ja sowieso, um die bemüht er sich gar nicht groß. Aber um die, die Gott lieben, die ernst machen möchten im Glauben, die schüttelt er. Pass auf, wenn jemand kommt und sagt, der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat mir gesagt, der Herr hat mir das und das gesagt und so weiter. Und hier in Berlin läuft jemand herum und will eine Gemeinde gründen. Die machen ja schon, glaube ich, 2 Jahre oder 3 Jahre, wollen sie eine Gemeinde gründen. Der Herr hat uns gesagt, er hat uns aus einer Gemeinde rausgeholt, aus einer schönen, blühenden Gemeinde, nicht aus unserer Gemeinde, aus einer anderen Gemeinde. Rausgeholt, die haben alles hingeschmissen, der Herr hat uns gezeigt, eine Gemeinde zu bauen. Und bis heute noch nichts gebaut. Die kriegen keinen Raum. Und sie haben da einen Raum gehabt, mal ein paar getroffen, dann sind sie wieder verflogen, alle auseinander. Und ja, der Herr hat uns rausgeholt. Ich habe gesagt, ist es doch so vernünftig, gliedert euch doch irgendwo ein, schließt doch euch irgendwo an. Ich habe neulich die Leute getroffen. Nein, Gott hat uns rausgeführt. Wenn Gott uns führt, dann müssen auch die Umstände stimmen. Dann müssen die Türen offen sein. Gewiss wird es nicht auf Anhieb sofort die Tür aufgehen, das ist wahr. Und da müssen wir uns damit abfinden. Aber, dass wir nicht ständig vor verschlossenen Türen hämmern, 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 hämmern und nicht durchkommen. So ist es nicht. Wenn Gott was sagt, dann stimmt's. Und letztendlich, ich habe eines festgestellt, wenn Gott einen Menschen führt, experimentiert er nicht groß. Hat Gott experimentiert, als er den Menschen geschaffen hat? Schaffen wir ihn als Vierfüßler? Schaffen wir ihn mit Flügel? Kriegt er Hörner? Oder wie schaffen wir den Menschen? Gott hat nicht experimentiert, als er den Menschen geschaffen hat. Ich glaube, dass er das innerhalb von ein paar Minuten fertig hatte. Wunderbar, der Adam. Und dann die Eva. Oder die Natur hat Gott experimentiert. Schau, die gesamte Schöpfung, das ganze Meerlebewesen in einem Tag hat er gemacht. Hat nicht experimentiert. Ich glaube, dass Gott nicht experimentiert. Und wir sollten, wenn es um die Führung Gottes sein, nicht viel rum experimentieren. Versuch mal da ein bisschen was und da ein bisschen was und da ein bisschen was. Das ist menschlich, logisch. Eigentlich ist es, der Herr geht voran und wir müssen ihm nur nachfolgen. Alles andere ist Verführung oder das läuft sich manchmal. Der Teufel versucht uns mit allen Mitteln hinters Licht zu bringen, dass wir die Wahrheit nicht erkennen. Und wenn wir schon die Wahrheit erkannt haben, dass wir sie verlieren. Und wenn wir schon was mit Gott erlebt haben. Weißt du, der Teufel hat keine andere Energie als die Energie der Kinder Gottes. Habt ihr das verstanden? Ich soll jetzt nochmals erklären. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Der hat seine Herrlichkeit verloren. Und was er macht, um noch herrlich zu sein in dieser Welt, das zapft er beim Volk Gottes ab. Und deshalb wirst du manchmal so abgezapft, gemolken. Ja, der Teufel merkt dich. Und hol dir die Wolle und zieh dir das Fell ab. Er holt die Kraft von den Kindern Gottes, denn er selbst hat nichts mehr. Der ist aus dem Himmel geworfen. Und deshalb macht er sich immer wieder so an die Kinder Gottes ran. Und deshalb wirst du angegriffen und deshalb musst du sagen, weg, Finger weg hier, Teufel, hast nichts zu suchen. Hier ist Jesus zu Hause. Da muss ich schon auf deine Hinterbeine stellen und dich wehren. Und nicht zu offenherzig und nicht zu gutmütig sein, denn so viele gutmütige Menschen werden verführt. Nicht Dickköpfe, sture Böcke werden nicht verführt. Nein, wollen wir nicht, machen wir nicht, geh nicht. Diese Menschen haben keine Schwierigkeiten. Aber so lieben Heilandschristen, die immer dem Herrn Jesus gefallen wollen, die alles recht machen möchten, die ja nicht negativ auffallen wollen. Diese Menschen sind leicht eine Beute aller möglichen Geister, Gespenster und Dämonen. Ich will euch eine Geschichte lesen aus der Bibel. Ich will nur einen Vers lesen aus 2. Chroniker 32. Ja, 31, 32. 2. Chroniker 32, Vers 31, da ist die Geschichte vom Hiskia. Gott hat den Hiskia geheilt. Wunderbar. Der Mann hat noch 15 Jahre seines Lebens dazu bekommen. Und da heißt es, und jetzt wird Hiskia auf die Probe gestellt. Ja, weißt du, was die Probe war? Er bekommt Besuch. Der Sennherib ist mal, seine Armee ist mal nach Hause gezogen und die haben 185.000 Tote zu beklagen gehabt. So hat Gott gehandelt. Ein großes Wunder getan. Hiskia ist vor der Belagerung, vor all dem, was er dort erlebte, hat er Krebs bekommen, ist beinahe gestorben, lag auf dem Sterbelager. Nach diesem wunderbaren Sieg, wo die 185.000 Assyrer da getötet worden sind durch den Engel Gottes, ist er krank geworden. Den Stress hat er nicht verkraftet. Als der Stress vorbei war, brach er zusammen. Aber er hat, und da kommt der Prophet Jesaja und er sagt, Hiskia, bestell dein Haus. Könnt es nachlesen, 2. Chroniker 32, könnt es nachlesen. Bestell dein Haus, du wirst sterben. Das ist eine gute Botschaft, du wirst sterben. Ist genug, du kannst heimgehen. Und er dreht sich um und sagt, nein, ich will nicht sterben. Ich habe noch nicht die Arbeit vollendet, die ich tun sollte. Ich kann noch nicht gehen. Gott gibt mir Gnade. Und er drehte sich um und weinte bitterlich, heißt es in der Bibel. Und er weinte und Gott hat den Propheten noch im Hof vom Palast angesprochen. Er hat gesagt, dreh dich um und geh wieder zurück zum Propheten und sag genau das Gegenteil. Du wirst jetzt nicht sterben, sondern leben. Siehst du, es kann eine Botschaft Gottes, halbe Stunde vorher kann es sein, du wirst sterben, kann die Botschaft lauten. Du gehst in Buße, in Gebet und Beugung und rufst den Herrn an und dann muss der Prophet, derselbe Pastor, derselbe Prediger, der vorhin sagte, du wirst sterben, mach dein Testament, bestell dein Haus, derselbe Pastor sagt, du wirst leben, sagt er, glaube ich nicht. Du widersprichst dich. Manchmal haben wir Pastoren ein ganz großes Problem, wir widersprechen uns manchmal. Müssen uns manchmal widersprechen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Da predigt man vom Gericht, Weltuntergang und Hölle. Und Verderben und Katastrophe und was weiß ich, was man alles den Leuten noch an schwarzen Dingen erzählt. Die Leute kriegen Angst. Und die beten, lieber Gott, verschone uns, bringt das Unheil vorbei. Herr, rette unsere Seelen. Ja, ja. Und dann ist der Prediger unglaubwürdig. Schau den Jona an. Die Geschichte Jonas ist typisch dafür. 40 Tage Ninive geht unter. Ja, Jona glaubt selbst nicht einmal, was er predigt, weil er nicht glauben kann. Er weiß, die Leute werden sofort reagieren. Die werden sich in den Sack stecken und Asche auf dem Haupt schütten. Und sie werden anfangen zu beten und Buße zu tun. Denn die nehmen meine Predigt ernst, sie glauben meinem Wort. Und was passiert? Die beten und Jona wartet, bis Ninive durch ein Erdbeben platt gemacht wird. Das ist dort kein Problem im Orient. So, nichts passiert. Nichts passiert. Ich wusste, hat er gesagt, ich wusste, dass du so barmherzig, gnädig bist und langmütig bist und den Menschen, wenn sie Buße tun, ihre Sünden vergeben. Und so leidet man als Prediger. Man predigt, du wirst das und das und das trifft ein. Herr, verschone uns. Und jetzt muss man sagen, der Herr ist gut, der Herr ist freundlich, der Herr rettet, der Herr heilt. Der Herr segnet dich, der Herr stärkt dich, der Herr ist barmherzig, der Herr richtet dich auf und du wirst noch die Taten Gottes verkündigen. War das erste verkehrt oder war das zweite verkehrt? Was war jetzt verkehrt? Beides war richtig. Nur dazwischen ist ein Ereignis, ist etwas geschehen. Und so war es beim Hiskia, hat geweint und derselbe Prophet sagt, bestell dein Haus. Der Hiskia sagt, glaube ich nicht. Und dann musste der Prophet noch ein paar Zeichen, ein paar Glaubenszeichen wirken, damit der Kerl endlich kapiert und glaubt und es ernst nimmt. 15 Jahre wird er wiederhergestellt und die Leute in Assyrien, seine Widersacher, seine Feinde hören von seiner Genesung. Jetzt kommt die Versuchung, wie der Teufel dir das nehmen möchte, was er dir geschenkt hat. Wer das dir nehmen möchte, was Gott dir geschenkt hat. Jetzt hören Sie, jetzt denken, dem guten Mann muss man doch eine Genesungsgabe bringen. Ein Geschenk muss man bringen. Ein Glückwunsch muss man dem bringen. Und dann kommt eine Delegation aus Assyrien an und sagen, Hiskia, wir freuen uns über deine Genesung. Gott hat wirklich ein Wunder an dir getan. Und Hiskia, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weißt du, wenn Gott ein Wunder getan hat, musst du nicht gleich Halleluja schreien und musst nicht gleich in den Himmel springen und musst nicht gleich dies und jenes tun. Bleibe ruhig. Der Teufel holt dich ab. Der Teufel wartet, bis du Halleluja sagst. Nach den großen Taten Gottes. Weißt du, ich habe eines festgestellt, die schlimmsten Momente des Rückfalls Die Augenblicke, wo Menschen versagen im geistlichen Leben, wo Menschen schwach werden, wo Menschen das verlieren, was Gott ihnen geschenkt hat, passiert meistens unmittelbar nach der gesegneten Stunde. Da bist du so in der Herrlichkeit. Oh, du bist noch nicht draußen, dann kriegst du schon eine Ohrfeige. Kennst du sowas? Weißt du, wovon ich rede? Du bist noch nicht zu Hause und alles ist futsch. Alles ist genommen. Weil du, oh, das war so schön, so herrlich, so wunderbar. Was macht der Hiskia? Lies mal nach. Er hat die Delegation durch alle Gemächer, durch die Schatzkammer geführt. Oh, das hat Gott mir geschenkt und 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 das da oben hat Gott mir geschenkt und das da unten hat mir Gott geschenkt. Ha, guck mal, wie reich. Und die haben gesagt, wunderbar. Hör mal kurz zu, wie der Teufel einen raubt, wie der Teufel einen plündert. Und dann sind diese Männer weg, kommt der Prophet, sagen, was waren das für Leute, die dich vorhin besucht haben? Was waren das für Menschen? Was waren das für Leute? Was war das für ein Gesindel? Was war das für ein Volk, denen du alles aus deinem Hause gezeigt hast? Ja, Herr, das waren meine Gäste aus Assyrien. Und hör mal, was Gott sagt. Diese Assyrer werden kommen und werden das alles, was sie gesehen haben, alles mit nach Babylon nehmen. Mach dich gefasst darauf. Die werden alles nach Babylon nehmen. Weißt du, wie der Teufel die Menschen in das Licht führen? Deine falschen Tröster, wovon ich spreche hier. Du solltest dich vor den falschen Tröstern in Acht nehmen, die so schmeicheln, aus Babylon kommen. Wunderbar. Gut. Prima. Und so weiter. Die aus Babylon kommen, diese falschen Tröster, vor denen solltest du dich in Acht nehmen. Denn die werden alles dir nehmen, was Gott dir gegeben hat. Wie heißt es in der Bibel, wir sollen die Perlen nicht vor... Ja, ja, habt ihr gelesen, Martin Luther. Ihr sollt die Perlen nicht vor die Säue werfen. Weißt du, was das heißt? Solltest nicht ungläubigen Menschen alles erzählen. Die verstehen sowieso nicht alles. Die werden geistliche Dinge nicht verstehen, denn die Bibel sagt, geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Aber wenn du das ihnen alles aufbindest, dann sagen sie, guck mal, bei dir tickt's nicht mehr ganz. Erzähl denen nur das, was sie wissen sollten. Und nicht mehr und nicht weniger. Verrate nicht alle Geheimnisse. Von Jesus heißt es, oder in unserem Glaubensbekenntnis sprechen wir eine ganz dumme Aussprache. Verraten... Und Judas Ischariot und so weiter, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Verraten, in der Nacht, da er verraten ward. Was hat Judas verraten? Was hat Judas von Jesus verraten, wo er ist, wo er sich aufhält, wie er aussieht? Was hat Judas wirklich verraten? Was man verleugnet, das weiß man. Aber was hat er wirklich verraten? Habt ihr darüber nachgedacht? Wir sollten nicht alles verraten, was Gott tut. Was Gott uns gesagt hat. Es gibt Leute, die haben wunderbare Erlebnisse, die sind noch schwammig und weich und noch gar nicht fest. Dann schreiben sie schon ein Buch, Mein Weg zu Gott. Mein Weg zu Gott. Der heilige Apostel Paulus, der war bis im dritten Himmel, hat unaussprechliche Dinge gesehen. Und hör mal, das ist die Stärke des Apostel Paulus. Der Dinge gesehen, da schnallst du ab. Was kein Ohr gehört, kein Auge gesehen, kein Herz geglaubt hat. Und sind inzwischen 14 Jahre vergangen. Da redet er so zweideutig, redet er. War ich im Leib, war ich nicht im Leib? Ich weiß gar nicht, wo ich richtig gewesen bin. Aber ich sah unaussprechliche Dinge. Es gibt Sachen, die nur du für dich selbst behalten solltest. Maria, die hat auch nicht gleich an jede Ecke hingeschrieben, in Bethlehem und Nazareth, Jesus ist der Messias, der Gesandte Gottes, der heilige Sohn Gottes. Nein, sie hat all diese Worte in ihrem Herzen behalten und Gott wirkt, damit du in deinem Herzen etwas behältst. So viele Herzen sind leer. So viele Herzen, die haben überhaupt nichts. Da kommt auch nichts raus, weil sie nichts behalten. Du sollst dir einen Schatz ansammeln in deinem Lagerhaus, in deinem Herzen. Einen Schatz ansammeln. Und verrate nicht alles, was du hast. Je weniger deine Widersacher über dich wissen, desto weniger können sie dich angreifen. Ja, es ist so, Spionage. Warum verdeckt man alles und vernebelt man alles und verschlüsselt man alles? Damit man nicht über die Geheimnisse der anderen Armee was erfährt. Je mehr einer über dich weiß, desto angreifbarer bist. Ja, und wie sieht's mit dem aus? Und wie sieht's damit aus? Ja, du wirst angegriffen, weil du immer so viel erzählst, von dir erzählst. Und du solltest dein Rückgrat stärken, und Rückgrat ist etwas Verborgenes. Das, da weißt du, das spürst du irgendwo da hinten, da sind so ein paar Knorbeln, ein paar Knochen. Ja, das ist dein Rückgrat. Rückgrat siehst du nicht, aber Rückgrat gibt dir Halt, und du solltest dir ein verborgenes Gerippe haben, dein Rückgrat. Und du solltest dein Rückgrat nie brechen. So viele Menschen, und das versucht der Teufel, indem man so, die sind so nett. Und pass auf die Leute, die so nett sind. Hüte dich vor netten Leuten. Hört, was ich hier heute Abend sage. Hüte dich vor netten Leuten. Leute, die scheißfreundlich zu dir reden, die werden, wenn sie über dich reden und schmeicheln und wie lieb du bist und sonst, was du alles hast und so weiter. Wenn die sich wegdrehen, die reden über dich dann bei den anderen. Pass also auf, hüte, hier in der Bibel heißt es, hütet euch vor den Löwen. Was? Vor den Menschen steht in der Bibel. Hütet euch vor den Menschen. Ist es? Ja, das ist vor den Menschen. Vor Menschen, die nicht in Gott stehen, die nicht mit Gott wandeln. Hütet euch. Wie der Teufel uns hinters Licht führt, wie er uns schwächt und so weiter. Hiskia zeigte alles und er hat alles verloren. Alles, was du dem Teufel zeigst, deinen Widersachern zeigst, das wirst du alles verlieren. Nur das, was du im Verborgenen behältst, das wirst du rüberretten und behalten. Die Schlange versucht ganz fein und so weiter so an dein Leben heranzukommen. So als Trösterin, deine Tröster bringen dich ins Verderben. Die meisten Vergewaltigungen, die meisten Verbrechen und so weiter passieren meistens, ja, Vergewaltigungen, Missbrauch und so weiter, passiert meistens von den Angehörigen oder in unmittelbarer Nähe der Menschen, wo die zusammenleben. Da passiert es am allerhäufigsten. Man muss nicht irgendwo weit weg suchen. Die Kriminalpolizei sucht in unmittelbarer Nähe der betreffenden Person. Dort geschieht das Verbrechen. Und der Teufel kommt so nett, so freundlich. Wie bringt er uns zu Fall? Durch Neugierde. Durch Neugierde. Denk nur an die Eva hier. Gut anzusehen, macht klug. Wer weiß es, vielleicht funktioniert es, vielleicht hilft es. So viele Menschen sind schon zu Fall gekommen im Lauf der Geschichte und werden immer noch zu Fall kommen, indem sie ständig nach Sensationen Ausschau halten. Sensationen. Bei uns passiert nichts. Alles so Routine, normal, gewöhnlich, Alltagstrott. Das ist was Kribbelndes. Da muss knistern, spannend sein, aufregend. Da ist was los. Aber das ist Strohfeuer. Nimm einen Kübel Benzin und zünd an, das ist eine riesige Stichflamme. Und nachher ist nichts mehr da. Eine Stichflamme. Aber nimm mal eine Kohle, die glüht und glüht und glüht und glüht. Neugierde. Wie viele Rauschsüchtige sind süchtig geworden, nur weil sie mal ausprobieren wollten und sind nicht mehr losgekommen. Die Neugierde. Der Teufel bringt uns in das Licht durch Neugierde. Wer weiß, vielleicht ist da was dran. Vielleicht hilft es mir. Vielleicht nützt es irgendwo. Neugierde. Spannende Zeugnisse. Aber ich kann von spannenden Zeugnissen eine Weile leben. Interessant. Aber dann immer das Gleiche. Du weißt, wie das passiert. Da haben sie gebetet, da waren sie in großer Not, haben sie gebetet. Und dann wurden sie geheilt und dann sind sie wieder in ihr Geschäft zurückgegangen. So wie es in der Bibel, der ganze Stammbaum. Er wurde geboren, zeugte Söhne und Töchter und starb. Und dann geht's dann, kommt das nächste wieder. Und so geht es dann nacheinander, wie ein Stammbaum. Du kennst am Schluss diese Geschichten. Die sind gut, dass du weißt, wo du herkommst und wer dahinter steht, aber dann irgendwo hört es auf. außergewöhnliche Erfahrungen, so mit Engel gerungen. Ich habe Leute gesehen, die mit Engel gerungen haben, die sind in der Psychiatrie nachher gelandet. Es bringt nichts mit Engelringen. Du wirst sowieso nicht fertig. Die sind doch stärker als du. Eine andere Taktik des Feindes ist, dass man sich versteckt, zudeckt. Ein Geist des Verdeckens. So viele Menschen, auch in Berlin, in der Seelsorge, erlebe ich immer wieder so ein Geist des Zudeckens. Darüber redet man nicht. Da spricht man nicht darüber. Noch niemanden habe ich das erzählt. Das sind Momente, wo viele Leute einfach zudecken. Den ganzen Dreck, den ganzen Schmutz, die ganze Macht des Bösen wird zugedeckt. Darüber wird nicht geredet, was der Vater getan hat oder die Mutter getan haben oder wir getan haben. Darüber redet man nicht. Der Geist des Verdunkelns ist ein furchtbarer Geist. Und man lebt dann Generation um Generation und man hat dort zugedeckt, die Kinder decken zu und die Enkelkinder werden es auch zudecken. Ein Geist des Verdunkelns. Weißt du, was Gott möchte? Dass das alles ans Licht kommt. Sünde, Negatives muss bekannt werden. Amen. Seid ihr noch da? Die Heizung zu heiß? Kann ausschalten. Kann noch heißer drehen. So, es muss bekannt werden. Sünde muss bekannt werden. Muss ans Licht gebracht werden. Aber davor haben viele Angst. Du wirst dich nicht blamieren. Du wirst dich nicht blamieren. Ich habe am Mittwoch ein Zeugnis von einem Bruder aus Süddeutschland gehört. Wir saßen am Tisch, wir unterhielten uns und er erzählte mir, er war Sägewerkbesitzer in Wildbad, unten in Süddeutschland, Schwarzwald. Und er hat gedacht, er verdient nicht genug als Geschäftsmann. Und dann hat er noch nebenbei so Holz verkauft und dann wird er Christ. Nachdem er nebenbei Holz verkauft hat und hat etwa 20.000 Mark Schulden beim Finanzamt. Nach seiner Rechnung schuldet er dem Finanzamt, was am Finanzamt vorbeigegangen ist. Jetzt hat er gedacht, lieber Gott, der konnte nicht mehr beten, der konnte gar nichts mehr, dem ist alle Freude vergangen. Immer wieder standen diese 20.000 Mark, die er am Finanzamt vorbeigemogelt hatte oder die er statt dem Finanzamt sich selbst zugeschoben hatte. Durch Holzverkauf ohne zu besteuern. Er hat keinen Frieden gehabt. Dann geht er zum Finanzamt, hat er jetzt erzählt, ist gar nicht so lange her, wo es passiert ist, geht hin und zeigt sich selber an. Wenn man sich selbst anzeigt, wird man nicht gestraft. Ein Vorteil. Zeigt sich selbst an. Und dann sagt er, als ich mich selbst angezeigt habe, du glaubst nicht, wie leicht ich war, wie froh ich war, als ich mich selbst angezeigt habe. Wie froh ich war, als ich mich selbst angezeigt habe. Das wirst du nie machen. Seine Mutter hat gesagt, Kind, das wirst du nicht, du ruinierst uns alle. Was glaubst du, was wir für einen Ruf hier im Dorf kriegen? Im Dorf kriegt es noch schlimmer als hier in der Stadt, da verschwindest du, ziehst um die nächste Straße, keiner weiß mehr, wo du wohnst. Aber im Dorf. Und sie hat es trotzdem getan, sich selbst angezeigt. Und Gott hat ihn gesegnet. Und wisst ihr, was passiert ist, wie Gott ihn gesegnet hat? Die Geschichte ist hochinteressant. Er hat sich selbst angezeigt und die haben nicht viel Geld gehabt. Jetzt passiert Folgendes. Er sagt, Herr, hilf uns, mit unseren Schulden klarzukommen. Bruder Schanz heißt er. Hilf uns, mit unseren Schulden klarzukommen. Wir kommen nicht klar. Was passiert? Das Sägewerk brennt ab. Das Sägewerk brennt ab. So hilft Gott. Ja? Sie haben nach der Ursache gesucht, da ist irgendwo sich Kabel von selbst entzündet, war die Feuerursache, keine Brandstiftung, irgendwie von selbst entzündet. Das Sägewerk brennt ab. Es war überversichert. So, er sagt, ich bin aus meinen Schulden vollkommen raus. Ich wäre sonst nie rausgekommen, wenn ich das Ding verkauft hätte. Ich wäre nicht rausgekommen. Aber du siehst, wie Gott hilft, zeigt sich selber an. Wochen später brennt das Sägewerk ab. Versicherung zahlt alles. Ja, da staunst du. Der Teufel will dich von den Segnungen Gottes fernhalten. Das ist alles, was er möchte. Er möchte ja nicht, dass du die Herrlichkeit Gottes erlebst. Wenn du dich der Sache stellst, hat er verloren. Der Teufel verliert immer an Macht, wenn du ihn publik machst. Wenn du ihn offenbarst, ihn blamierst und sagst, guck mal, was du aus mir gemacht hast. Dann ist er erledigt. Hat keine Macht mehr. Und deshalb wird er mit allen Mitteln versuchen, dass ja nichts rauskommt. Ist also eine Taktik, wer verführt, indem er dich einfach so zudeckt und alles schön unter den Teppich kehren, dass ja nichts rauskommt und so weiter. Und die anderen sind alle schuld, bloß du nicht. Als nächstes, wer probiert und dich in das Licht führt, ist, indem er Misstrauen in dein Herz streut. Misstrauen. Du, die kassieren da so viel dir ab. Wer weiß, ob die mit dem Geld richtig umgehen. Sollte Gott gesagt haben, man weiß nichts Genaues. Verunsicherung. Der Teufel arbeitet mit Verunsicherung. Ich habe was gehört. Mit Vermutungen. Ich möchte euch warnen, hört auf mit den blöden Vermutungen. Egal was es ist. Ich vermute. Diese Verdächtigungen, die ruinieren dich ständig zu verdächtigen. Wenn du irgendwo eine Vermutung, eine Verdächtigung hast, dann geh auf die Leute zu und sag, wie steht's? Wie ist's? Und hör auf mit den Vermutungen. Ich vermute. Du glaubst etwas. Hör auf mit den blöden Vermutungen. Denn der Teufel versucht dich zu ruinieren mit den dummen Vermutungen. Schall deinen Kripo-Beamten ein, der hinter dem Mann oder der Frau her ist. Du sollst mal spionieren und du mal sich Klarheit zu verschaffen. Verschaff dir Klarheit und nicht immer von den dummen Vermutungen. Denn die bringen dich ins Grab. Die schaffen Krebs bei dir. Und Ärger und Groll und Bitterkeit. Und verunsichern dich vorn und hinten. Verunsicherung. Gott meint nicht gut mit mir. Er gönnt mir nichts. Ja, stell mal vor, das Sägewerk brennt ab. Betet, Herr, hilf mir. Das ist, löse unser Problem. Josef betet, Herr, erlöse mich von der Frau des Potiphar. Was passiert? Knast. Das Gleiche. Das Gleiche. Also, die gleiche Methode, wie Gott arbeitet und wie der Teufel erledigt wird. Als nächstes versucht die Schlange, der Teufel, das ist eine List, dich ängstlich zu machen. Zweifel in dein Herz zu streuen. Der Feind kennt alle Gemeindemitglieder, kennt alle Gläubigen. Er ist über jeden von uns bestens informiert. Besser als die Stasi führt über jeden Kartei. Von Buch und Notizen macht er sich. Er weiß, wo du schwach bist, wo du mündig und unmündig bist, wankelmütig, schwach oder kritisch und unentschlossen bist oder halbherzig. Er weiß alles. Er weiß, wo deine versteckten und verborgenen Sünden sind. Er weiß, wo dein geteiltes Herz ist. Er weiß, wo deine Delila sitzt und wohnt. Er weiß alles. Delila, das ist diese Spielgefährtin von Simson gewesen, die ihn zu Fall brachte. Nur diese Locke. Verrate mir dein Geheimnis. So werden Männer und Frauen Gottes geschwächt werden. Verrate mir dein Geheimnis. Kennt ihr diesen Herkules Simson da aus dem Richterbuch? Müsst lesen. Den bräuchten wir hier in der Kirche. Da könnte schon manches da hochheben. Und manches bewegen. Dieser Simson. Muss vorstellen, die Tore von Hebron. 10 Männer müssen die Tore schließen. So schwer waren diese Eichen-Eisentore der Stadt Hebron. Dieser Mann nimmt es auf die Schulter und trägt 20 Kilometer, nicht bergab zum Mittelmeer, sondern bergauf zum Berge Juda und Gebirge Juda. 20 Kilometer trägt er diese Tore, die 10 Männer schließen müssen. So ein starker Kerl war das. Aber so schwach war er im Schoß der Delila. So schwach war er. Ja, verrate mir. Nur einmal, noch einmal. Und immer wieder versucht. Das erste Mal wird es vielleicht nicht klappen, das zweite Mal auch nicht. Aber das dritte Mal, die Delila wird siegen. Ich kann dir sagen, der Teufel, wenn du mit dem dich einlässt, mit dem spielst, der wird immer siegen. Weil nicht du der Stärkere bist, sondern er in diesem Moment der Stärkere ist. Der Feind Delila wird immer siegen. Und Delila hat gesiegt im Leben Simsons und hat ihm diese Locke abgeschnitten. Und dann glaubt er, ja, das ist wie früher immer. Nein. Das ging gar nicht, er war gefesselt. Vorher konnte er eiserne Ketten fesseln, zerreißen, er konnte alles bewegen und plötzlich war er gefesselt. Warum? Weil er das Geheimnis seiner Kraft verraten hat. Und du hast ein Geheimnis, das nur du und Gott kennt. Ein Geheimnis deiner Kraft. Jeder von uns hat ein Geheimnis seiner Kraft. Der eine ist stark im Bibellesen, der andere stark im Beten, der andere stark im Zeugnis geben, der andere stark im Dienen, der andere stark in der Treue. Jeder hat irgendwo so sein Geheimnis, was kein anderer hat, was kein anderer weiß.
so eine starke Seite. Und an die möchte der Feind dran. Er möchte herausfinden, was ist dein schwacher Punkt? Wie beim Siegfried, diesem deutschen Helden. Die Stelle, wo er verwundbar ist. Und jeder von uns hat irgendwo eine Stelle, wo er verwundbar ist. Und an die möchte der Feind drankommen. Sonst bist du unschlagbar. Aber diese eine Stelle, ist es, in dieser Siegfried-Legende steckt eine ganz große Wahrheit des Evangeliums. Mann, oh Mann. Die eine Stelle, die nicht bedeckt war oder bedeckt war vom Blatt. Diese Stelle war diese verwundbare Stelle. Die Stelle, die nicht durch das Blut Jesu Christi bedeckt ist und bedeckt wurde, diese Stelle ist die verwundbare Stelle. Und wir haben solche Stellen, wir haben zwar alles Gott ausgeliefert, ja, aber eine Stelle, ohne dass wir es gemerkt haben, gibt es ein paar so kleine Eckchen. Das habe ich total vergessen. Das ist mir durch die Lappen gegangen. Aber an dieser Stelle, an der müssen wir dann noch arbeiten, ein Stück weit. Versucht uns einfach durch Ängstlichkeit, Verzagtheit, Mutlosigkeit und so weiter zu zermürben. Und die Schwachstellen, an die macht er sich da dran. Aber in der Bibel, Lukas 12, Vers 4 bis 7, sagt Jesus, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter tun vermögen. Ich will aber euch zeigen, vor wem ihr fürchten sollt. Fürchtet euch den, der nach dem Töten Macht hat, in der Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, fürchtet vor ihm. Du solltest mutig sein und dich nicht fürchten. Gott ist mit dir. Wenn du sein Kind bist, Gott ist mit dir. Wenn du versagt hast, Gott ist immer noch mit dir. Wenn du Fehler gemacht hast, Gott ist immer noch bei dir. Wenn du was falsch gemacht hast, Gott ist bei dir. Du kannst getrost sein. Fürchte dich nicht vor dem, der dir nichts anhaben kann. So viele Menschen sind ängstlich, feige. Sie haben Fehler gemacht und sind feige, die Fehler zu bekennen. Ich habe auch Fehler gemacht. Und ich sage, einer meiner Fehler, wo ich gebetet habe, wo ich heute nicht mehr tue. Ich habe ein Gebetsanliegen gehabt, ich habe, lieber Gott, meine Gemeinde ist so arm und ich möchte nicht arm sein. Ich möchte eine reiche Gemeinde haben. Herr, schick uns Millionäre in die Gemeinde. Und was hat der liebe Gott getan? Er hat mein Gebet erhört und ich habe etwa 10 Millionäre in der Gemeinde gehabt. Großunternehmer, die haben ganze Krankenhäuser gebaut und alles Mögliche, habe ich Unternehmer gehabt. Aber ich möchte keine Unternehmer haben. Also es ist schön, diese Leute zu haben, aber da kriegst du so viel, die ganzen Unternehmerprobleme, die kommen dann ran. Und ich möchte nur sagen, was da passierte in dieser Gemeinde, wo ich betete, Herr, Gott hat mir gezeigt, das Reich Gottes wird von Witwen und Waisen gebaut. Komisch, was ich sage, aber es ist so. Und ich habe das gelernt inzwischen. Witwen und Waisen wird das Reich Gottes gebaut, nicht von den Millionären. Die haben gesagt, wenn wir mal das Geschäft kriegen, dann geben wir dir und helfen dir und so weiter. Ihr habt vieles nicht gekriegt, glaube ich. Okay, aber was haben wir gemacht? Probleme habe ich gekriegt, Probleme über Probleme, dass ich die Staatsanwaltschaft bei mir gehabt habe. Und dann hat man gefragt, ist der Herr sowieso bei Ihnen in der Kirche Mitglied? Wie bitte? Ein paar Tage später lese ich in der Zeitung Heilbronner Stimme, dass gerade dieser eine Bruder Mitglied meiner Gemeinde, hat Schürfrechte in Sierra Leone verkauft für die Heilbronner Geschäftswelt. Und die haben etwa 30 Millionen Deutschmark kassiert und denen den Heilbronner Geschäftsstolle so abgeschöpft und dann verschwunden. Können Sie mir sagen oder uns sagen, wo der sich aufhält? Schürfrechte in Sierra Leone verkauft. Ja, die ganze Geschäftswelt, die Heilbronner Geschäftswelt reingelegt. Ich habe gesagt, lieber Gott, was für Gesindel habe ich da gekriegt. Die Millionäre. Und weißt du, was ich hier sagen will? Diese Geschäfts-, also wenn ich so viel Geld verliere, und da sind einige, die ganzen Patzen Geld verloren haben, die Heilbronner Geschäftsleute waren zu feige, sich zu stellen und zu sagen, wir haben Geld gegeben. Denn die Staatsanwaltschaft wollte herausfinden, wer waren diese Geschäftsleute mit diese 30 Millionen, die gegeben haben. Keiner hat sich gemeldet. Keiner wollte in der Zeitung stehen. Wir haben mitgemacht. Wir haben uns Schürfrechte gekauft in Sierra Leone, was gar nicht existiert hat, was gar nicht gestimmt hat, was alles verlogen war, vorne und hinten. Aber keiner wollte die Wahrheit sagen. Ich habe mitgemacht. Bis heute ist die ganze Geschichte nicht aufgeklärt. Und der ist mit seinem Geld irgendwo fort und macht sich guten Tag. Ja. Ich will nur sagen, so feige gewesen zu sagen, ich habe 1 Million rein investiert in diese Schürfrechte. Nein, er wollte nicht in der Zeitung stehen. Lieber schluckt er das. Lieber grollt er. Und lieber sagt er, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Oder mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Also zu feige, sich zu stellen der Sache. Feige, um die Dinge auszuräumen in seinem Leben. Und da ist, wie der Teufel uns um das Leben bringt. Lieber leiden wir unter Bitterkeit und Groll und Aversion und richten uns zugrunde vor lauter Ärger, anstatt dass wir diese Dinge ausräumen. Der Feind versucht uns, um das Licht zu bringen, dass wir das Licht ja nicht sehen. Er will uns schläfrig machen. Müde. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Müde. Der Teufel versucht mit Schläfrigkeit, Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit, Gleichgültigkeit. Diese Pillen versucht er uns zu verabreichen. Damit wir schläfrig sind, nachlässig sind, so durchgehen lassen. Beim ersten Kind, oh, da war alles genau. Da beim fünften, sechsten, siebten Kind, da lassen wir schon durchgehen alles, nicht wahr? So ist es. Weil man, ja, ist man schon alt und schwach und so weiter. Wisst ihr, das große Problem bei älteren Christen, nicht bei jungen Christen. Junge Christen nehmen alles sehr ernst und sehr genau und sehr präzise. Die nehmen Wort Gottes wörtlich noch. Aber dann nachher die alten Hasen, die alten Christen, die ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück und sagen, lass die Jungen machen. Nachlässigkeit, Schläfrigkeit, Müdigkeit. Ach, und so weiter. Und die anderen sollen es machen. Das wissen wir schon alles. Es gibt nichts mehr Neues, ich muss nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Ich habe schon so viele Predigten gehört. Ich habe neulich durchgerechnet, wie viele Predigten ich gehalten habe. Ich habe 3 Predigten pro Woche gehalten, wenn ich nochmal so im Schnitt nehme, ohne Evangelisation und ohne was. 30 Jahre predige ich. Ich komme bei fast 5000 Predigten. Mann, oh Mann, oh Mann, was da drin steckt. Was man alles reden musste, was man sagen musste, was man alles getan hat. Fast 5000 Predigten. Liebe Zeit. Ich habe schon so viel gehört, bin schon so lange, war in jedem Gottesdienst dabei. Also jetzt muss ich nicht mehr die Sache so ernst nehmen. Und das ist großes Problem, weil wir die Sache nicht mehr so ernst nehmen. Leichtfertig. Wir lassen die Sachen durchgehen, schleifen. In der Bibel wird uns, Epheser 5 wird gesagt über den Geist der Schläfrigkeit, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Also wie der Teufel uns hinter das Licht führen möchte. Und da heißt es, beteiligt euch nicht an den Werken der Unfruchtbarkeit. Das ist also die Einleitung zu dem, wie der Teufel uns müde und träge und lässig machen möchte, dass wir uns an den unfruchtbaren Werken der Finsternis beteiligen. Gott hat uns einmal eine Prophetie gegeben, ich glaube, das war in der Friedrichstraße. Haltet euch nicht unter Bäumen auf, die keine Frucht bringen. Eine interessante Botschaft. Haltet euch, weiß es noch, da war in der Friedrichstraße, ja. Haltet euch nicht auf unter Bäumen, die keine Frucht bringen. Das ist eine Botschaft für sich selbst. Haltet dich nicht bei Menschen auf, die keine Frucht bringen. Haltet dich nicht bei Arbeiten auf, die keine Frucht bringen. Und ja, und keinen Schatten haben, aber keine Frucht bringen. Das ist mir haften geblieben. Aber das greife ich jetzt auf hier heute Abend. Haltet euch nicht auf unter Bäume, die keinen Schatten und keine Frucht bringen. Ist das nicht hart? Und ich habe das gelernt und ich habe gesagt, ich mache nichts. Beschäftige mich nicht mit Dingen, die nicht nützlich sind. Die nicht fördern, die nicht bauen, die keine Ewigkeitswerte schaffen. Warum soll ich nur Stroh sammeln? Und Spreu und Stoppeln und so weiter. Die Bibel sagt, wir sollen Edelmetall sammeln und wir sollen Schätze sammeln im Himmel, die bleiben, die durchs Feuer gehen können, die behalten bleiben oder erhalten bleiben. Beteiligt euch nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wer sich mit der Finsternis abgibt, egal was es ist und was es heißt, Finsternis ist alles Negative. Wer sich mit negativen Menschen abgibt, Kritikern, Nörglern, Pessimisten, Depressive, Frustrierte, Resignierte, wer sich mit solchen Menschen abgibt, wir sind nichts, wir können nichts, wir haben nichts und was weiß ich, alles, was wir noch alles nicht sind und so weiter, wer sich mit solchen negativen Menschen abgibt, die werden früher oder später scheitern, mitscheitern, mitgehangen, mitgefangen oder mitgefangen, mitgehangen. Also wir sollten wirklich alles dran setzen, nicht uns damit abgeben mit diesen finsteren, unfruchtbaren Werken der Finsternis. Dunkle Geschäfte, Schürfrechte in Sierra Leone kaufen. Also ich habe gedacht, wie kann man so wahnsinnig sein und so Schürfrechte kaufen. Das Land hat man noch gar nicht gesehen, man weiß es nicht. 100 Mark, wenn man da investiert, sage ich nichts, aber gleich da eine 500.000 zu investieren. So unachtsam, nur schnell Gewinn zu machen, was diese Heilbronner Geschäftsleute wollten, schnell Geld machen, schnell reich werden, schnell vorwärts kommen, schnell die Schulden abbauen. Ich habe in Heilbronn auch einen Geschäftsmann gehabt, auch von diesen Millionären. Ein Malermillionär. Ja, der hat eine sehr große Malerei, also Farbengeschäft und alles gehabt. Ein Farbenhändler, ein reicher Mann. Und er kommt zu mir so wie ein Lamm. Kommt und sagt, Bruder Matudis, ich möchte ein Gespräch mit dir haben. So, ja, bitteschön, was ist, was kann ich tun für dich? So, und wir beten. Er hat nicht gesagt, was er will. Ich bin nicht schlau geworden, habe alles versucht, mit allen ranzukommen. Was ist dein Problem, was will er? Dann habe ich gesagt, gut, wenn ich nicht weiß, was er will, dann werde ich beten und Gott fragen, was will Gott? Und während ich so bete und die Hände falte, plötzlich sagt Gott mir, oder sagt mir eine Stimme, sag ihm, du wirst leichter vom Blitz getroffen, als du sechs Richtige im Lotto hast. Der Mann sieht gar nicht demnach aus. Sag ich, entschuldigen Sie, spielst du Lotto? Nein, spiele ich nicht Lotto. Bete ich wieder, schließe meine Augen. Und wieder sagt der Herr, sag ihm, du wirst leichter vom Blitz getroffen, als dass du sechs Richtige im Lotto hast. Nee. Sagen Sie mal, spielen Sie wirklich nicht? Nein, ich spiele wirklich nicht. Also Lotto spielen, hat er. Gut, ich habe vielleicht falsch gefragt. Er hätte nur sagen sollen, spielen. Naja, okay, dann wir beten wieder, das dritte Mal. Und was sagt der Herr wieder zum dritten Mal? Du wirst leichter vom Blitz getroffen, als dass du sechs Richtige im Lotto hast. Also entschuldigen Sie mir, jetzt muss ich überreden. Also Gott hat mir keine andere Botschaft für Sie. Sie werden leichter vom Blitz getroffen, als dass Sie sechs Richtige im Lotto haben. Auf Wiedersehen, also es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts helfen, nichts sagen und nichts weitergeben. Der war empört, war ein bisschen verdattert, war ein bisschen komisch, aber ist gegangen. Was ist passiert? Vielleicht 4 Wochen später lese ich in der Heilbronner Stimme, dass sein Haus, seine Firma unter Hammer gekommen ist. Und zwar Spielschulden in der Spielbank Baden-Baden. Das ganze Haus und seine ganze Firma, sein ganzes Vermögen verspielt. 4 Wochen vorher hat Gott zu ihm gesagt, er wird leichter vom Blitz getroffen, als dass er 6 Richtige im Lotto hat. Er hätte aufhorchen müssen. Nein, weitergespielt. Und noch bei armen Geschwistern der Gemeinde, ja, und die Omis, und in der Gemeinde, könntest du mir 1.800 Mark leihen. Und ich habe rausgekriegt, bei der Schwester hat er 1.800 Mark geliehen, dort hat er sich 2.000 Mark geliehen und so weiter. Und das ganze Geld der Geschwister, auch der alten Omis, die so gutgläubig waren und die dem armen Jungen geholfen haben, der hat jetzt geschäftlich auslagen, kann der Arbeiter nicht bezahlen, was er für Geschichten da erzählt hat und so weiter. Aber das ganze Geld verspielt in Baden-Baden. Ja, hinters Licht geführt. Und die Omis haben bis heute noch nicht ihr Geld. Das ist die Situation, wo ich das erlebt habe. Deshalb hinters Licht führen. Deshalb, die Bibel sagt, wachet. Wir werden leicht so hinters Licht geführt oder wir merken und achten nicht, wie der Teufel uns so manchmal so einwickelt. Und manchmal, bevor es soweit ist, und das habe ich öfters erlebt, bevor der Zusammenbruch kommt, bevor das Chaos kommt, bevor die Katastrophe kommt, warnt Gott. So wie dieser Mann, du wirst leichter vom Blitz getroffen als 6 Richtige im Lotto. 4 Wochen ist er gewarnt worden. Und andere auch. So, Gott warnt uns. Aber weißt du, was wir machen? Wir schlagen die Warnungen so in den Wind. Das sind für die, aber für mich nicht. Also, es klingt anders. Also, wenn der liebe Gott sagen möchte, soll er es direkter sagen zu mir. Baden-Baden soll er sagen. So, dann würden wir es glauben. Aber Lotto, weißt du, Gott, der Heilige Geist sagt uns nicht baden, baden, sondern der Heilige Geist sagt Lotto. Warum? Damit man nicht verdächtigt wird, damit man nicht schlechtes Gewissen bekommt. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Das kenne ich, so kenne ich den Heiligen Geist, als Gentleman. Er wird also schon Lotto sagen und nicht baden, baden. Ja, ja. Also, wir sollten mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis nichts zu schaffen haben. Da werden wir dann nicht also schläfrig, wenn wir damit nichts zu tun haben, sondern immer fit halten, geistlich Fitnesstraining. Weißt du, was das heißt? Immer wieder geistlich herausgefordert sein, geistlich kämpfen, die Sünde wieder entlarven, wieder die Sünde ablegen und so weiter. Sag nicht und denk nicht, du wirst jetzt sündlos. Es gibt so viele Christen, die bilden sich so viel ein, die denken, sie wären sündlos. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich bin schon 30 Jahre Prediger des Evangeliums und bin immer noch nicht sündlos. Jetzt wirst du mir nichts mehr abnehmen und nichts mehr glauben. Ja, nein, nein. Ich bin noch nicht sündlos. Der Herr zeigt mal das, nächstes Mal dies, andermal dies. Und wenn ich das abgehakt habe, kommt das nächste und so weiter. Aber ich bin deswegen nicht verloren, meine Lieben. Ich bin gerettet, ich gehöre Jesus, auch wenn ich nicht sündlos bin. Halleluja, Halleluja. Ich habe meine Fehler und ich werde meine Fehler haben und ich werde sie mit ins Grab nehmen, meine Fehler. Aber ich arbeite daran. Der, der in uns ist, und da ist ein Stück Christus von drin im Herzen. Und das ist sündlos, Halleluja. Dieser Jesus in mir, das ist sündlos. Und der muss immer mehr Gestalt gewinnen in mir. Vorhin oder irgendwo hier im Gottesdienst heute Abend kamen wir und sagten, ja, ich bin noch nicht so weit. Habe ich gesagt, ich bin auch noch nicht so weit. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht so weit. Ja, und dann kam es im Gespräch, habe ich dieser lieben Person gesagt, da muss der Kopf ab. Sagte, wie bitte? Denn ich habe diese Tage eine ganz fantastische Vision gehabt. Ich habe gesehen, wie ein Baum abgeschnitten wurde, der Stamm und Krone, und abgeschnitten wurde. Und dann aus dem Wurzelwerk und aus dem Stamm trieben neue, saftige, starke Pflanzen und Bäumchen. Und nicht nur ein Bäumchen, sondern viele Bäumchen ringsherum. Ein ganzer Wald kam, nachdem der Stamm, dieses eine abgeschnitten wurde. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn der alte Baum da, der keine Frucht mehr bringt, abgehauen wird. Kopf ab. Ja, also, Heiligung ist, wenn du wissen möchtest, was Heiligung ist, ist Kopf ab. Und das Neue, das aus Gott, jetzt so frische Jugend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich in Philippinen war, aber das geht hier auch so, wenn man so 50 und so drüber hinausgeht, die Jungen wissen es nicht, aber wenn man schon 50 und drüber hinausgeht, merkt man das viel mehr. Da denkt man, Mensch, die ganze Welt besteht nur aus Jugend, denkt man, wenn man so draußen auf der Straße ist. Das ist nicht so. Also, da denkt man, in Philippinen bin ich mir so richtig alt vorgekommen. Warum? Weil die alle so 25 und runter waren. Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Das Junge, das Göttliche, das, was vom Herrn ist, dass es das durchbricht. Das ist Wiedergeburt, das ist das neue Leben aus Gott. Derselbe Baum, derselbe Kern, aber jetzt kommt was Neues, arbeitet sich da hoch. Und wir brauchen immer wieder mal was Neues. Und wisst ihr, deshalb muss der gute Gärtner, wir haben so ein gestörtes Verhältnis zu unserem himmlischen Gärtner. Also ich habe immer ein gestörtes Verhältnis. Ich bin da neulich da eine Straße im Frühjahr gefahren, war entsetzt, habe ich sogar angehalten, habe ich gedacht, ich muss die Grünen rufen. Denn die sind böse bei mir und habe gedacht, das kann ich mich revanchieren und was gut machen. Stehe ich da, da steht er doch mit der Kreissäge und schneidet den Baum bis fast auf Stumpf ab. Sagte, ja, der Baum muss so beschnitten werden, damit der wieder schön kräftig im Frühjahr kommt. So muss er beschnitten werden. Manchmal, wenn der Gärtner uns beschneidet, da denken wir manchmal, lieber Gott, was bleibt noch von uns übrig? Das ist diese ständige Erneuerung. Und der Feind bringt uns zu Fall, wenn wir aufhören, uns ständig zu erneuern, uns beschneiden lassen. Es kann nur wachsen, wenn es beschnitten wurde. Es kann nur Frucht bringen, wenn es beschnitten wurde. Und Schläfrigkeit geschieht in der Gemeinde Jesu Christi, wenn keine Beschneidung mehr stattfindet. Wenn das nicht mehr weg ist und das nicht mehr wegschnitt, weißt du, da entwickeln sich wilde Triebe, die nehmen alle Saft da weg. Da wird alle Saft weggenommen, nur so Halleluja rufen und da geht man nicht mehr raus und missioniert man nicht mehr. Oder das nächste Mal, da wird nur noch Kaffee und nur Kuchen und nur Schnitzel und nur Pute und sonst noch was da. Und man schmort im eigenen Saft und beten, noch komm Herr Jesus, sei unser Gast. So viel reizt noch. Weißt du, und da kommt das ein, da gibt es so viel falsche Prioritäten dann plötzlich im Leben. Aber dann, wenn der Gärtner weiß, also wie weit er uns zurückschneiden muss, der weiß es und das tut so weh. Ist es jetzt gut oder schlecht, dieses Beschneiden vom Gärtner? Ich denke, es ist, wenn man nicht Urwald haben möchte, ist es gut. Je nachdem, was man mal haben möchte. Wenn du natürlich Urwald haben möchtest, dann solltest du überhaupt nichts machen. Aber wir wollen ja keinen Urwald haben. Wir wollen eine Plantage werden. Und wir wollen Frucht bringen. Und wir wollen gute Frucht bringen. Und nicht nur irgendwelche Frucht, sondern wirklich eine schöne, saftige Frucht. Deshalb haltet euch nicht auf bei den unfruchtbaren Werken der Finsternis. So kleine, mickrige Äpfelchen. Ja, da ist nichts dran. Aber, weißt du, einen schönen, saftigen Apfel oder Birne oder was es ist. Aber das muss gezüchtet werden. Wachet und betet, steht weiter dann in diesem Epheserbrief, was Paulus den Leuten da schreibt und ermutigt, um wach zu bleiben, fit zu bleiben. Immer wenn es um Wachsein geht, geht es immer um Gebet. Und die Menschen, die nicht beten, sind auch nicht wach. Ich habe mich so gefreut, der Bruder Lutz hat hier gesagt, laut beten. Das ist ein Geheimnis. Meine Lieben, wenn wir laut beten, dann kann der Teufel mit seinen Gedanken bei mir nicht arbeiten. Wenn ich laut bete, dann muss er stille sein. Wir können zusammen singen. Mehrere zusammen. Auch der Teufel kann mitsingen, wenn er will. Und er singt auch unsere Lieder manchmal mit. Aber mitbeten kann er nicht. Warum? Er muss warten, bis ich fertig bin. Und ich werde nicht so schnell fertig. Ich glaube, Dostojewski erzählt eine ganz nette kleine Kindergeschichte. Die hat mich so fasziniert. Er erzählte vom Fuchs und den Gänsen. Da kommt der Fuchs in den Gänsestall und will die Gänse fressen. Dann haben die Gänse gesagt, aber hör, lieber Fuchs, du kannst nehmen, einer von uns nehmen, das ist okay, oder auch zwei, aber wir sind gläubig. Wir möchten zuerst ein Gebet sprechen. Und wenn wir fertig sind mit dem Gebet, dann kannst du uns fressen. Und dann fingen die Gänse an zu beten und zu schnattern, nicht mehr aufgehört. Und dem Fuchs ist der Appetit vergangen und die Freude vergangen am Fressen. So, er hat den Gänsestall verlassen und hat keine Gans berührt. Ja. So ist der Teufel, der möchte dich fressen. Aber wenn wir anfangen zu beten und nicht mehr aufhören, dann wird er irre werden und wird von uns abziehen. Wachet und beten. Das letzte, was mir, oder vorletzte, was mir wichtig ist, bei Wachwerden, wo wir aufpassen müssen, dass der Teufel uns nicht rumkriegt. Gebetslosigkeit ist ein Versagen, ist eine große Sünde des Volkes Gottes. Du sündigst nicht mit Mord und Diebstahl und Ehebruch und unzüchtigen Gedanken und so weiter, aber mit Gebetslosigkeit. Das ist eine schlimme Sünde im Volke Gottes. Gebetslosigkeit. Und wir sollten Buße tun über unsere Gebetslosigkeit. Richtig beten. Wir singen sehr viel. Wir können bald nicht mehr beten vor lauter Singen. Und wir predigen zu viel. Ich habe heute auch schon so lange gepredigt. Wir sollten beten. Wir sollten uns Zeit zum Gebet nehmen. Wirklich Zeit zum Gebet nehmen. Gebetslosigkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Lasset uns aufstehen, Römer 13, vom Schlaf. Lasset uns aufwachen, denn jetzt ist die Zeit unserer Rettung näher, als wir gläubig wurden. Näher gekommen als die Zeit, als wir gläubig geworden sind. Jetzt ist die Zeit der Rettung näher geworden. Wir rücken der Zeit unserer Rettung immer näher. Wir sollten auf den Herrn warten, ihn erwarten. Wer erwartet noch Jesus? Wer macht sich bereit? Wer freut sich? Komme bald, Herr Jesus. Maranatha! Wenn wir nicht mehr Jesus erwarten, dann schlafen wir ein. Der kommt nicht. Die Jungfrauen wurden schläfrig, weil er verzog und nicht so pünktlich kam, wie er bestellt war. Der Zug hat sich verspätet. Sie schliefen alle ein, auch die klugen Jungfrauen. Aufwachen heißt, dass wir wieder ganz neu auf Jesus warten. Ich weiß, wann Jesus wiederkommt. Nicht in einer Zeit, wenn wir alle von seiner Wiederkunft reden. Nicht in einer Zeit, wo überall Plakate hängen, Jesus kommt wieder. Und alle singen, Jesus, oder bald erscheint jener Tag. Und wenn des Herrn Posaune eins erschallt und all diese herrlichen Wiederkunftslieder gesungen werden, er wird kommen zu einer Stunde, wo wir es nicht meinen. Wo wir es nicht glauben, wo wir nicht rechnen, nicht vermuten. Da kommt er, wie ein Dieb in der Nacht. Und haben sich bei euch schon Diebe angemeldet, wenn sie bei euch eingebrochen haben? Also den Dieb möchte ich sehen, der sich anmeldet. Der meldet sich nicht an, aber der kommt und dann holt er es. Und zwar in einer Stunde, wo wir es nicht denken. Und als letztes, der Herr sagt glückselig, Offenbarung 16, Vers 15, glückselig ist der, der wach und der Herr ihn wachend findet. Und Augensalbe kaufen, gesalbte Augen, geöffnete Augen haben. Der Teufel versucht uns in das Licht zu führen, Dinge zu zeigen, die für uns gar nicht wichtig sind. Die macht er so ganz groß als Hauptsache, Priorität. Das musst du gesehen und so weiter haben. Wir brauchen Augensalbe, dass wir auch die Augen zuschließen können. Auch nicht sehen, übersehen. Auch das gehört zu gesalbten Augen. Zu gesalbten Augen gehört nicht nur, dass wir alles gesehen und gehört haben, sondern zu den gesalbten Augen und Ohren gehört, dass wir auch manches übersehen und manches überhören. Wie heißt es in der Bibel? Und die Liebe deckt der Sünde Menge. Da kann noch ein ganzer Berg von Sünde da sein. Die wahre Liebe, die geisterfüllte Liebe oder die göttliche Liebe, die kann einen ganzen Berg von Sünde zudecken, übersehen. Nicht wichtig. Das wird auch noch abgeräumt. Der Tisch wird auch noch sauber gemacht. Das wird auch noch erledigt. Augensalbe. Ich rate euch, dass ihr Salbe kauft, heißt es in der Offenbarung einmal. Und die Salbung ist es, die euch alles lehrt. Und jetzt, da kannst du nicht mehr verführt werden, wenn du diese Salbung hast. Der Heilige Geist sagt dir, hüte dich, pass auf. Ich habe diese Tage ein Zeugnis gehört, wie der Heilige Geist leitet. Wie der Heilige Geist, es war mit einem Missionsdirektor, habe ich mich diese Woche getroffen, von einer Ostmission. Und auf ihn waren Geheimdienste angesetzt. Und die waren in einer Besprechung und er wusste, hier sitzt ein Geheimdienst. Denn er hat nachts einen Traum gehabt. Und hat exakt einen Traum gehabt, da ist ein Mann hier in diesem Kreis, hat Gott ihm gezeigt, und dieser Mann, wenn er aufsteht, wird er mit ihm auf die Toilette gehen und ihm in der Toilette ein Angebot machen, finanziell ihn kaufen wollen. Und was passiert? Er steht auf und ein Mann folgt ihm in die Toilette und fängt mit ihm ein Gespräch an. Er konnte sein Geschäft nicht verrichten, er ist sofort geflüchtet. Er wusste, Gott hat mir gewarnt. Dieser Mann ist ein Betrüger, ein Geheimdienstler. Dieser Mann bringt mich ins Grab, wenn es drauf ankommt, und will mich kaufen. Er hat sofort die Toilette verlassen, ging wieder auf seinen Platz zurück und er hat einen Bruder gebeten. Er sagte, Bruder, könntest du mit mir auf die Toilette gehen? Ich habe Angst, auf die Toilette zu gehen. Ich sagte, wie bitte, dass du Angst hast? Ja, Gott hat zu mir gesprochen und Gott hat mir gezeigt und ist genau das eingetreten. Und dann ist der Mann ihm wieder gefolgt, zurück auf seinen Platz, saß wieder in diesem Kreis und ist er dann mit diesem Bruder auf die Toilette gegangen. Ist lächerlich, sagte, ich muss nicht auf die Toilette, aber dir zuliebe gehe ich auf die Toilette. Wie manchmal Dinge passieren, Führung Gottes. Ich will nur sagen, der Geist Gottes muss uns leiten. Und wir sind in der Endzeitgemeinde. Wir werden verführt und wir werden ins Grab gestoßen, wenn wir nicht die Leitung Gottes haben in unserem Leben. Wir werden unter die Räder kommen. Der Teufel hat auf dich und mich, auf uns abgesehen, wenn wir treu mit dem Herrn meinen. So, wir brauchen den Schutz Gottes. Und den Schutz Gottes haben wir nur, wenn wir auf seine Stimme hören. Und die Geistesleitung haben und die Salbung haben in unserem Leben. Nur so haben wir den Segen Gottes auf unserer Seite. Was ist passiert? Der Mann folgte auch. Und dann in der Toilette fragte, haben Sie Angst vor mir? Da hat er nichts gesagt. Später hat er dem anderen Bruder erklärt, warum und wieso das so und so war. Und dieser Mann hat mehrere Missionsgesellschaften in große Probleme gebracht, Ostmissionsgesellschaften. So, und ist nachher in Wien verunglückt. Und da sind Sachen rausgekommen nach seinem Tod, Unterlagen, Verrat von ganzen Missionswerke. Wir haben selber sogar durch diesen Mann, ich wusste es gar nicht, durch diesen Mann einen Wohnwagen verloren für unsere Gemeindearbeit. Wir haben Bibeln geschmuggelt nach Rumänien und den Ostblock, und dieser Wohnwagen wurde beschlagnahmt, aus der Reihe rausgeholt. Der Geheimdienst wusste, wir haben Bibeln drin in diesem Wohnwagen. Wir sind mitbetroffen gewesen. So. Und dieser Mann hat es verraten. Dieser Mann ist auf diesen Missionsdirektor abgerichtet gewesen, den auch zu Fall zu bringen. Wie Gott manchmal ist. Wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes, Lieben. Die Leitung des Heiligen Geistes. So, und dann werden wir, denn der Herr ist Licht, der Herr ist Leben, der Herr ist unser Führer. Halleluja. So, und wir möchten uns von ihm leiten lassen. Deine Tröster, das sind die selbsternannten, möchte gerne Tröster. Oder im Neuen Testament, der Tröster. Ich will euch den Tröster, den Heiligen Geist sein. So, über den kann ich heute Abend jetzt nicht mehr viel sagen, der Tröster, aber den möchten wir einladen. Tröster, komm in unsere Mitte. Tröster, komm in mein Leben. Tröster, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben. Wir stehen auf und bitten Gott um die Leitung.